Ob ich so die Lösung sagen kann, das weiß ich auch nicht, aber zumindest kannst du dich oder kann man sich bewegen lassen und treiben und hören. Ja, wer von euch ist schon mal auf dem Schiff gefahren oder war schon mal auf dem Schiff? Ja, doch einige. Und auf dem, jetzt verringern wir die Zahl wahrscheinlich, wer war von euch schon auf dem großen Schiff? Große Fähre, das sind die mit den Kreuzfahrten, genau. Genau. Wenn ihr euch das Bild anschaut hier, da geht es um so ein Meer, wo man auch so ein großes Schiff braucht. Und das sieht jetzt nicht ganz so aus, wie der Titel sagt. Das sieht jetzt nicht ganz so nach Überraschung aus. Ein Meer, die Wellen da, die wogen da eher so gleichförmig vor sich hin. Aber ich glaube, das war nicht der Titel unserer Predigtreihe, in der wir uns gerade bewegen und eben heute, wie der Matthias gesagt hat, der letzte Teil dran ist. Es geht ums Meer. War das der Titel? Nee, es war doch der Titel, es geht um Meer. Aber wenigstens, denke ich, passt das Bild doch zur Urlaubszeit. Denn vor ein paar Jahren, da waren wir auch mit der Familie in den Pfingstferien am Meer. Und das Meer selber, das hat so gar nichts Überraschendes wenn man so auf das Bild schaut oder aufs Meer schaut. Man weiß vielleicht nur nicht, was da hinten am Horizont kommt. Da kann es vielleicht doch Überraschungen geben. Und mit diesem Meer, mit dem EH und mit dem EE, da wird diese heutige Predigt eben zu tun haben. Es geht um das Meer mit EH, also nicht ums Meer mit EE. Für uns Christen, es geht um Gottes Reich und seinen großen Plan, auch für diese Welt. Und es geht um uns, weil wir eben Teil von diesem großen Plan sein dürfen. Und Gott, er redet eben mit uns und er will permanent auch uns etwas sagen, uns auch an seinem Plan teilhaben lassen. Und die Frage ist, ob wir es hören wollen und auch danach handeln. Da steht nämlich in Apostelgeschichte 6, ab Vers 6, wer will, kann mitlesen. Da heißt es, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihn das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Was geschieht hier? Wir sehen hier so diese bekannten Bilder der Missionsreisen von Paulus. Das ist die zweite Missionsreise. Da ist Silas dabei, auch von Timotheus ist die Rede. Und sie befinden sich in der heutigen Türkei, in der Provinz, oder sie wollen in diese Provinz Asien, wo auch die Gemeinden der sieben Sendschreiben aus der Offenbarung sind, um eben dort das Evangelium zu verkündigen. Sie haben geplant, sie haben vorbereitet, sie haben gemacht und getan. Aber da lesen wir, der Heilige Geist, der hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann dieser Landschaft Mysien näherten, versuchten sie eben nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da will jemand für Jesus unterwegs sein und evangelisieren und das Wort Jesu verkündigen. Und dann lesen wir hier, der Geist Gottes, der Geist Jesu, der ja von Jesus kommt, von Gott kommt, der verwehrt ihnen das. Logisch wäre vielleicht gewesen, der Geist hätte es zugelassen, sie wären in diese Landschaften gegangen, sie hätten die größeren Städte dort besucht, mehr Menschen, die erreicht worden wären, eine dichtere Besiedlung. Aber da sagt der Geist Gottes, nein. Und sie sind nach Mysien gezogen, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen, ans Meer. Das ist so Richtung Ägäis, Richtung Griechenland. Und dort hat jetzt Paulus in der Nacht eine Vision. Und er sieht einen Mazedonier, ein Grieche also, vor sich stehen und er bittet, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Eine Vision von Gott, die Paulus hier hat. Paulus ist bereit, aber auch das zu hören, was Gott ihm sagt. Wir können annehmen, dass Paulus im Gebet unterwegs war und dass er nicht geschlafen hat. Und Gottes Anweisung, sie ist klar und sie ist praktisch, sie ist umsetzbar und sie fordert Paulus zum Handeln auf. Geh nach Mazedonien. Das ist die andere Seite des Meeres da, von Troas. Da ist Griechenland, aber da ist auch Europa. Und dazwischen ist dieses Meer mit dem doppelten E. Und da steht Paulus, so wie wir das vielleicht vorhin auf dem Bild gesehen haben, er steht buchstäblich am Meer und er weiß nicht, was auf der anderen Seite ist, was ihn da erwartet. Aber er spürt und er ist sich sicher, dass Gott mit ihm redet. Gottes Anweisungen, sie sind klar und sie befreien auch von einem Arbeits- und einem Erfolgsdruck. Geh nach Europa. Nichts mit Asien. Gott stellt die Reisepläne von Paulus und seiner Mannschaft komplett auf den Kopf. Ist es euch auch schon so gegangen, dass ihr Entscheidungen, die ihr zu treffen habt, und ihr habt die im Geist getroffen, ihr habt die mit Gott getroffen, ihr habt die Gott hingelegt, dass ihr im Inneren gespürt habt, da geht jetzt irgendwo eine Tür zu, da geht es irgendwo nicht mehr weiter. Und dann habt ihr vielleicht schon eine offene Tür gesehen, also ihr habt schon das Meer gesehen oder ihr habt noch nichts gesehen. Aber ihr habt Gott vertraut, dass er in Kontrolle ist. Ich denke, wenn man Gott Dinge hinlegt, dann passiert so etwas. Ein Prozess, dass man Dinge sieht, dass man Dinge dann auch Weisheit hat, Dinge einzuschätzen und sieht, hier geht etwas zu Ende und hier fängt vielleicht etwas Neues an. Paulus, er gehorcht. Denn ohne Gehorsam gibt es auch keine Führung. Und ich denke, oft wollen wir vielleicht Gott unsere Ideen geben, wie er mit uns handeln soll. Aber es geht auch nicht darum, dass wir Gott Ideen geben, sondern dass er uns Weisheit gibt. Und im Psalm 32, Vers 8, da heißt es: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wer am Donnerstag im Gebetskreis war, der kennt diesen Vers. Gott drängt sich nicht auf. Der Heilige Geist, er will uns unterweisen. Er ist ein Ratgeber. Der Heilige Geist, er ist kein Dompteur, der mit der Peitsche dasteht und uns zu etwas zwingt. Der Heilige Geist will neben uns stehen und uns zeigen, was für uns richtig ist. Der Heilige Geist will uns beraten, er will uns helfen, er will uns trösten, dass wir entscheiden können, dass wir auch den Rat hören und annehmen wollen. Der Heilige Geist will uns unseren Weg zeigen. Und wir sehen diesen Weg eben auch nur, wenn wir gehen, wenn wir uns aufmachen. Es ist schwer, die Sesshaften zu erreichen. Aber den, der unterwegs ist, der hören will, der wird auch hören. Und es geht um dich. Es geht darum um dich, weil du Teil von Gottes Plan bist. Du bist Teil von Gottes Reich als sein Kind. Und wenn du Gott fragst und auch Antworten hören willst, dann musst du auch bereit sein zu gehen, wohin er dich führt und was er dir sagt. Gott redet, und wenn der Mensch horcht, dann handelt Gott auch. Gott führt mich oder führt dahin, wo er mich und dich und uns haben will. Und noch etwas, das heißt nicht, dass wir uns jetzt bei jeder Kurve alles in Frage stellen müssen. Vielleicht war auch Paulus zuerst irritiert, das wissen wir nicht. Er wollte doch die Heiden für Jesus erreichen, und warum wird ihm dann vom Heiligen Geist der Weg verbaut? Hatte er sich so geirrt? Und ich denke, auch bei uns hier in der Gemeinde haben wir einen Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen, eine missionarische Gemeinde zu sein und auch, dass Menschen hier im Glauben wachsen können. Und daran brauchen wir nicht zweifeln. Das ist ganz klar Gottes Auftrag. Und vielleicht, wenn es mal nicht nach vorne geht und manchmal leere Bänke da sind und die uns vielleicht demotivieren und wir vielleicht eher nicht im Glauben wachsen. Aber es darf uns helfen, Dinge auch in der Gemeinde zurück in Gottes Hände zu legen. Er wird uns alles zufallen lassen. Er wird uns mit allem versorgen. Wir dürfen dranbleiben und dabei sein in vollem Vertrauen. Und da gehört es eben auch dazu, weise zu sein, auch die Zukunft zu gestalten und in die Hand zu nehmen, an der Hand Gottes Dinge anzugehen, sich von seinem Geist leiten zu lassen. Ich denke, das ist auch Führung und Leitung des Heiligen Geistes, dass er uns hilft bei unseren Entscheidungen und dass wir uns leiten lassen. Aber letztendlich sind doch die Wege Gottes größer als meine Planungen. Und wenn Gott mehr oder etwas anderes mit mir oder mit uns vorhat, dann will ich loslassen und seinen Weg mitgehen. Vernünftig zu sein und gut zu planen und dann loslassen zu können, wenn es nötig wird, um mit Gottes Geist auf Kurs zu sein. Paulus, er vertraut dem Reden des Geistes und der Führung Gottes. Er und Silas und Timotheus kommen der Aufforderung des mazedonischen Mannes nach und machen sich mit dem Schiff auf nach Europa. Und Gott bestätigt dann auch wieder diesen Kurs. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn ich in meinem Leben loslassen konnte und Gott ganz klar in Kontrolle war meines Lebens, dann habe ich das hinterher auch gesehen. Und wenn es viele Jahre gedauert hat, bis ich das gesehen habe, aber ich habe es gesehen, dass Gott es gut und richtig gemacht hat. Dass er letztendlich in Kontrolle war und er die Dinge gut gemacht hat für mich. Dass es sein Weg war und dass ich mich einspuren lassen konnte in seinen Willen. Wenn ich loslassen konnte und Gott in meinem Leben führen ließ, dann hat sich das bestätigt, dass es der richtige Weg war. Und sie kommen nach Mazedonien, nach Neapolis und dann eben nach Philippi. Und am Fluss, dort wo die Frauen ihre Wäsche waschen, da findet Paulus am Sabbat eine kleine Gruppe jüdischer Frauen. Und er verkündet ihnen das Evangelium und eine sehr reiche und einflussreiche Frau kommt zum Glauben, Lydia, eine Purpurhändlerin. Also mit Textilien und so hat sie zu tun. Sie und ihr ganzes Haus, sie werden Christen. Und sie werden Paulus Brückenkopf in Philippi. Dann geschieht noch etwas, dass eine Magd mit einem Wahrsagegeist, dass dieser böse Geist von Paulus ausgetrieben wird und die Besitzer bringen Paulus und Silas ins Gefängnis, weil sie jetzt eine Einnahmequelle verloren haben. Und dort im Gefängnis, in dem Block gesperrt, singen und loben sie Gott, der dann ein Erdbeben schickt. Alle Türen springen auf, die Ketten sind gelöst und doch anstatt abzuhauen, bleiben sie, wo sie sind. Und auch der Gefängnisaufseher, der die offenen Türen sieht, geht davon aus, dass die Gefangenen weg sind. Dass er, und da er für sie verantwortlich war, will er sich selber umbringen, was Paulus gerade noch verhindern kann. Und dieser Gefängnisaufseher ist so beeindruckt von Paulus und Silas und von Gottes Handeln, dass er auf der Stelle ein Jünger Jesu wird. Und noch in der Nacht wird er und sein ganzes Haus getauft. Und Paulus und Silas können am nächsten Tag, am nächsten Morgen, ihre Reise fortsetzen. Philippi war der Anfang und das Tor nach Europa. Danach kam das Evangelium in weitere Teile Europas, nach Rom. Und wenn man schaut, Philippi war eigentlich der Anfang eines christlichen Abendlandes, eines christlichen Europas, später auch natürlich Amerika, Südamerika, wo überall Europäer waren und eben auch das Evangelium weiter verkündet haben. Ich denke, wir sehen an dieser Geschichte mit Paulus, dass Gott einen Plan hat. Und dass wir diesen Plan vielleicht noch gar nicht sehen, dass wir am Meer stehen und vielleicht nur die Weite sehen, aber noch nicht wissen, wo die Reise hingeht. Aber Gott ist auf Kurs. Gott hatte genau gewusst, was er tut, was er in Philippi vorhat und was er mit Lydia vorhat, mit dem Gefängnisaufseher, mit weiteren Menschen, die zum Glauben kamen. Gott hat es genau gewusst. Wir haben in unserem Hauskreis ein Buch gelesen, wo es darum ging, wo Gott Menschen im Alten Testament angesprochen hat. Ein Jakob hatte keine Idee und kein Gedanke, was Gott mit ihm vorhatte, als er von zu Hause weglief, um zu seinen Verwandten zu laufen. Er hatte keine Idee und Gott griff ein mit der Himmelsleiter und gab ihm einen großen Plan mit, was er mit ihm vorhatte. Gott spricht an, Gott greift ein und Gott hat einen Plan für die ganze Welt. Auch mit der Gemeinde, und da sind wir als Gemeinde, wir als Christen mit eingebunden in diesen genialen Plan Gottes. Er ist mit seiner Sache auf Kurs. Er hat seine Richtung bestätigt, auch wenn es mal in die Kurven geht. Er hält sein Schiff auf Kurs. Gott baut sein Reich auf. Und wir werden es vielleicht nicht immer sehen, was wir unter Erfolgen verstehen, messen oder sehen können. Aber ich bin überzeugt, dass Gott keinen Fehler macht. Und manchmal muss ich Geduld üben und darauf vertrauen, dass Gott seinen Kurs hält. Auch wenn ich es nicht spüre oder sehe. Aber unser Philippi wird auch kommen. Und dann müssen wir genau sehen und hinschauen, dass es Gottes Kurs entspricht. Jesaja 55, da heißt es, Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als eure, als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Und mit diesem Vers möchte ich uns allen noch einmal die Weite Gottes zeigen. Es geht um mehr, um dieses Mehr mit EH. Gott schreibt seine Geschichte. Und er schreibt sie mit seinen Kindern, mit uns. Dieser Vers, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Oder sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Sein Reich hat die erste Priorität in meinem Leben. Bin ich gehorsam, dann bin ich auch auf Kurs. Dann werde ich seinen Segen erleben. Dann lebe ich in klarem Einklang mit ihm. Und dann ist er mein Oberstes und mein Unterstes, mein Links und mein Rechts. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns aufmachen ans Meer, also dann das mit EE, weil an diesem Meer die Richtung offen ist. Weil an diesem Meer ich dahin gehen kann, ich kann dahin gehen oder ich kann dahin gehen. Ich bin offen und bereit für das, was Gott mir schenken will und was sein Plan ist. Dass wir am Meer stehen und uns fragen, wohin, Herr? Dass wir uns vom Heiligen Geist, den wir geschenkt bekommen haben, leiten lassen, und dabei kann auch Überraschendes passieren. Jeden Tag, wie und wo darf ich mich dir unterordnen? Und mag sein, Gott hat große Kehrtwendungen vor in meinem Leben. Mag sein, aber auch nicht. Aber dass ich in sein Boot einsteige. Und oft fahren wir vorbei mit unserem Boot und wollen Gott auch noch irgendwie mit ins Boot nehmen. Nein, er ist es, der den Kurs bestimmt. Und am Meer sehen wir den weiten Horizont. Aber er weiß, was hinter diesem Horizont ist. Er blickt dahinter. Und es geht auch in dieser Weihe, die wir jetzt abschließen, es geht darum, dass Gott, Jesus, der Heilige Geist, oberste Priorität in meinem Leben hat. Bist du bereit, sie ihm zu geben, dich täglich mehr und mehr unter seine Herrschaft zu unterstellen? Ich wünsche es jedem Einzelnen von euch und mir, dass uns das jeden Tag und immer mehr gelingt. Amen. Ich möchte noch beten. Stehen wir auf dazu. Ja, Jesus, so wie du Paulus Dinge verwehrt hast und ihn in eine bestimmte Richtung gelenkt hast, wie er aber auch offen und bereit war, auf das zu hören, was du ihm zu sagen hattest. Ja, Herr, so wollen wir bitten, dass wir das auch werden und sind, dass wir offen sind, was du mit uns vorhast, was du in jedem eigenen Leben hineinsprechen willst, was du sagen willst, dass wir hören auf das, was du sagst. Ja, Herr, dass wir nicht einfach eine Mauer dazwischen ist, sondern dass da Kommunikation ist, im Gebet, im Hören, im Reden mit dir. Das möchten wir bitten, dass wir eins sind mit dir, dass wir uns dir unterstellen, deiner Herrschaft, und dass du in unserem Leben die oberste Priorität hast. Ja, Herr, dass es sich in allen Bereichen unseres Lebens auswirken kann. Wir wollen dich bitten, dass der Geist uns leitet, uns begleitet, uns berät, wenn wir mit dir unterwegs sind. Dass er uns begleitet, ja Herr, auf unserem Weg, auf unserer Reise, und dass wir uns fragen, wohin, Herr? Was hast du mit mir vor? Wo darf ich dir dienen? Wo darf ich mit dir unterwegs sein? Dass wir loslassen können und dass wir uns von dir treiben lassen und den klaren Kurs sehen, den du für unser Leben hast. Danke, Herr, für deine Größe, für das, was du getan hast, für deinen Plan und dass wir Teil deines Planes sein dürfen als deine Kinder. Danke, Herr, dafür. Amen.
Vielen Dank, Thomas.